Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Ute Stabingis und ich begrüße heute ganz herzlich einen ganz sympathischen jungen Mann, Daniel Süsch, vor. Und wenn man ihn kurz vorstellen möchte, dann kann man ganz viele Sachen über ihn sagen. Werkzeugbauer, Ingenieur, Wanderreiter, Pferdeliebhaber natürlich, deshalb telefonieren wir auch mit ihm, und Sattelbauer. Schönen guten Morgen erstmal, Daniel, schön, dass du für uns Zeit gefunden hast.
Guten Morgen, Ute. Hallo, vielen Dank.
Ja, und ich denke, du bist gerade in deiner Werkstatt in Leipzig und arbeitest an einem deiner wunderschönen Ledersachen für dein Label Inland Saddlery. Unter anderem entwirfst und baust du ja auch Trekking-Sättel. Wie viele Kilometer hast du eigentlich in so einem Sattel zugebracht?
Wie viel tausend?
Gar nicht mehr zu zählen.
Nee, also nicht genug, in letzter Zeit nicht genug. Normalerweise verliere ich immer die ganzen Haare an der Beininnenseite durch das Reiten, aber im Moment sind da relativ viele. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich schon lange nicht mehr weit geritten bin.
Okay, also du bist voll behaart noch. Und
ja,
das ist klar, das ist ein ganz, ganz klares Indiz. Ne? Aber kommen wir direkt mal auf die Pferde zu sprechen. Spielen in deinem Leben eine ganz große Rolle und haben, glaube ich, auch so einen Wendepunkt in deinem Leben irgendwie ausgelöst. Ich habe es eingangs schon gesagt, du kommst eigentlich eher von der technischen Seite. Du warst Werkzeugbauer, Ingenieur. Wann sind die Pferde so in dein Leben getreten und wann hat es da auch diesen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, möchte ich gerne, dass das mehr Teil meines Lebens wird?
Ja, das ist interessant. Ich kann gar nicht genau sagen, wie ich ursprünglich dazu gekommen bin, aber ich habe mich irgendwann mal auf dem Pferd wiedergefunden. Wahrscheinlich haben beide meine Eltern selber Pferde besessen. Und meine Eltern haben vielleicht gedacht, mir gefällt das. Und so bin ich da, wahrscheinlich hat es mir auch gefallen, so bin ich dann da reingerutscht. Aber ich habe dann halt mit der klassischen Longe angefangen, das fand ich super. Und dann ging es halt los mit Dressur, habe ich 2 Jahre gemacht, das fand ich schrecklich. Und ich erinnere auch noch diese Fahrten, wie ich sozusagen zum Reitunterricht gebracht wurde, einmal in der Woche, und ich saß im Auto und ich erinnere noch diese, wenn noch diese Lieder kommen, ja, die im Radio liefen, da läuft mir jetzt noch kalt den Rücken runter.
Das heißt, eine negative Vorspannung ahne ich so ein bisschen.
Hm? Ja, genau, das lag mir nicht so, aber irgendwann habe ich dann Urlaub auf dem Reiterhof gemacht und da hat es einen Klick gemacht, habe ich verstanden, warum man das macht, ja, also Zeit in der Natur zu verbringen. Und ich bin eigentlich eher so, ich jetzt im Nachhinein eher ein introvertierter Typ und muss halt auch nicht reden, also nicht viel, redest vielleicht so ein bisschen mit dem Pferd und bist einfach so für dich und das hat mir extrem gut gefallen. Und das halt, dieser Druck ist halt komplett raus. Und dieses Zeit in der Natur verbringen, und dann, gut, dann war ich irgendwann so mit zwischen 16 und 18 war es dann vielleicht nicht so cool, beziehungsweise haben halt andere darüber gelacht, dass ich reiten war und so. Und da war ich halt irgendwie nicht wirklich gefestigt und habe ich das nicht gemacht. Aber dann mit 19 habe ich wieder angefangen zu reiten und seitdem geht es einfach kontinuierlich weiter. Und mich würde mal interessieren, was ich für eine Person wäre, wenn ich nicht diesen Bezug zu Pferden gehabt hätte.
Ja. Du meinst, sie haben auch viel, viel mit dir getan, in deiner Entwicklung dir weitergeholfen.
Bin ich mir ganz, also absolut sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht diesen Endbezug zu Pferden hätte.
Mhm. Du hast es ja wirklich auch ganz intensiv gelebt. Du warst lange Zeit in Kanada auf einer Working Ranch mit Pferden unterwegs. Deine Reisen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber lass uns mal ein bisschen in Kanada bleiben. Hat das dich einfach nochmal weiterentwickelt? Was waren das für Sachen, die du vielleicht im Unterschied auch zu Deutschland dort gelernt hast?
Ja, also gut, als allererstes ist das Pferd da ein Arbeitsmittel und steht nicht so sehr im Fokus. Das Pferd ist einfach ein toller Partner, aber es muss letztendlich funktionieren. Und die Arbeit mit Pferden ist natürlich was ganz anderes, als ein Pferd sozusagen nur zum, wie sagt man, als Freizeitgebrauch zu haben. Und das war super inspirierend für mich, also auch überhaupt zu sehen, dass einem Arbeit generell, weil ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet, mehrere Monate, keinen Tag haben wir Pause, selbst wenn sie gefragt haben, hey, habt ihr Lust, schwimmen zu gehen? Oder haben wir gesagt, nee, lass mal lieber, ich hätte mehr Lust, jetzt reiten zu gehen. Wollt ihr schwimmen oder wollt ihr reiten? Natürlich wollen wir reiten, ja. das hat auch nochmal Klick gemacht. Also vor allem für mich dann zu erkennen, dass es wirklich irgendwas, also eine Tätigkeit gibt, die mir so so viel Spaß macht, ein Lebensstil, ja. Also ich habe mich irgendwie, es ist so ein bisschen, wie es klingt so ein bisschen komisch, aber so, ich habe mich so angekommen gefühlt in dem Moment, ja.
Mhm. Und das heißt, die Reiserei hast du auch noch weiter betrieben. Du warst auf den Osterinseln, Tahiti, Südamerika, immer mit Pferdebezug oder ging es da für dich alleine weiter?
Also Kanada war relativ zum Schluss, das war alles davor, diese Reise, also ich habe davor in Australien gelebt und gearbeitet, noch als Ingenieur. Und da habe ich dann irgendwann eine Sinnkrise gekriegt, wieder mal. Und dann habe ich diese Reise angefangen. Und überall, wo es die Möglichkeit gab zu reiten, war ich dann reiten. Ich wollte ursprünglich in Patagonien noch reiten, weil da habe ich von gehört, dass natürlich so Sachen, ne, wenn irgendjemand von Reiten spricht, dann stoppe ich das sofort auf. Und dachte, wow, wie toll wäre das. Aber zu dem Zeitpunkt war das Winter, als ich da war. Und da gab es keine Touren, aber ich bin halt überall, wo es die Möglichkeit gab, auf dem Pferd Erkundung zu machen, war ich natürlich da.
Warst du da immer alleine unterwegs oder zusammen mit einem Team, mit einer Crew?
Ich war alleine reisen, natürlich triffst du immer Leute unterwegs, aber wenn ich dann reiten war, dann war das mal so, immer so. Manche Leute haben gesagt, hier, kannst du haben und reit einfach los und bringst einfach irgendwann wieder. Mhm. Manche sind damit gekommen und wir haben eine Tour zusammen gemacht und ja, genau. Mhm. Ja.
Und hat auch immer gut geklappt? Größere Unfälle oder Vorkommnisse gab es nicht?
Nee, gab es wirklich nicht. Ich würde mich auch eher vielleicht als ängstlicher Mensch bezeichnen tatsächlich. Ich habe gedacht, oh Gott, Südamerika und so, wie sollen das werden und so. Mir ist da nichts passiert. Einmal gab es ein bisschen, da wollen sie im Taxi, das war so eine Art, also Entführung würde ich es jetzt nicht nennen, aber wir durften erst aussteigen, als wir unsere Taschen geleert haben. So. Ja. Aber das war für mich, ja, 50 Euro oder so. Ja, das ist für die, ist das was ganz anderes. Mir war das in dem Moment völlig egal. Ich war froh, dass wir da rausgekommen sind.
Ja, es ist dann eigentlich nur glimpflich abgegangen. Ne? Ja. Aber du hast auch eine ganz interessante Reise gemacht. Und zwar hast du dich auf die Spuren deiner Vorfahren, deiner Großeltern begeben. Und das war natürlich, ja, das war Flucht. Ich glaube, viele von uns haben noch Großeltern, die von dieser Zeit noch erzählen können. Das ist eine sehr spannende Zeit und vielfach hat die auch mit Pferden zu tun. Also ich weiß es auch, der große Trek von Ostpreußen, da waren ganz, ganz viele Pferde mit dabei. Du bist diesen Weg mit dem Pferd nachgeritten. Wie kam die Idee und was hast du da erlebt?
Ja, also die Idee kam mir tatsächlich, da war ich in Kanada und es gab einfach oft genug Jobs, wo du mehrere Tage überhaupt dahin geritten bist, wo du hin musstest. Und da ist mir sozusagen aufgefallen, wie problemlos das eigentlich läuft. Ja, also wie einfach das ist und mit wie wenig man zurechtkommt. Und da während dieser Reise durch Südamerika habe ich mich dann irgendwann gefragt, wo sind eigentlich meine Wurzeln? Wo komme ich eigentlich her? Mhm. Weil das beeinflusst ja mein Denken und mein Handeln ja auch irgendwie in gewissem Maße. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe mich daran erinnert, dass meine Großmutter da, also das sind Schwarzmeerdeutsche, dass sie daherkommen. Da habe ich gedacht, warum guckst du das nicht mal an und reitest einfach da entlang, ja? Und so ist das entstanden. Dann bin ich da einmal hingefahren, habe das sozusagen gescoutet, habe meine Mutter eingepackt, wir sind dahin und das schüttelt heute noch mit dem Kopf. Das ist einfach war eine total wilde Tour. Ja, genau. Und dann bin ich einfach wollte ich ursprünglich, war ich wieder zurück und habe gedacht, okay, jetzt da gibt's ein Gestüt auch am Schwarzen Meer, da besorge ich mir zwei Pferde, die züchten Araber, aber Hengste eigentlich und werden hauptsächlich für den Rennsport mittlerweile verkauft. Das war ursprünglich ein Gestüt natürlich für die Kavallerie, also für so berittene Soldaten, und die verkaufen sie jetzt eigentlich. Genau, für den Rennsport. Und das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich ist es auch gut, weil die werden wahrscheinlich beim ersten Blitzeinschlag weggerannt und so. Aber es gibt halt so, wie nennt man das? Ja, also Gypsy-Märkte wird umgangssprachlich genannt, ist natürlich nicht korrekt. Also das Wort Gypsy ist überhaupt, also ist einfach vorne hinten nicht korrekt. Genau, und da gibt es einfach Pferde für.
Wenig Geld
verschwinden, verhältnismäßig sehr wenig Geld, genau. Ja, und dann ja, ging's los und auch sehr unbedarft, ne? Und weil ich meine, es gibt da keine Zäune, da gibt's keine Gesetze, was, da ist halt super viel Platz und genau, das Gras wächst da noch und nöcher. Ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt, was auch immer ganz gut ist. Und ich wusste auch nicht wirklich viel über die Wanderreiterszene. Das kam alles erst später. Also es ging mir wirklich nur um mein eigenes Abenteuer da. Das ist im Nachhinein, also wenn ich das alles gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich es vielleicht nicht gemacht.
Okay. Was meinst du da konkret? Fällt dir da ein Beispiel ein?
Ja, ich glaube, man wird leicht beeinflusst von den Ängsten anderer Leute, ne? Und was man alles bedenken muss, was man alles mitnehmen muss und so. Und manchmal ist es gut, dass man das nicht weiß. Es gibt zum Beispiel eine Story, das sind zwei Typen, die haben sich eine Segeljacht gekauft und sind einmal um die Welt gesegelt. Die haben vorher nie gesegelt. Ja, und ich war in Australien segeln und und je mehr ich gelernt habe, je mehr ich wusste, desto mehr Angst habe ich davon bekommen.
Und Respekt, ja.
Also, ja, absolut. Das ist, zum Beispiel, ich habe dann auch diese ganzen Kurse gemacht und wenn du auf offener See über Bord fällst, dann ist die Chance, dass dich deine Crew wieder einfängt,
möglichst auch gering,
so gut. Ziemlich gering, ja. Super gering, ja, das war's. Ne? Das ist dir nicht klar. Letztendlich ist es vergleichbar, als würdest du auf dem Hochhaus stehen und du fällst da runter und dann war's das. Das ist einfach, genau, ist nie passiert. Mir ist auch auf der Tour nichts passiert, aber ja, das ist diese Ängste, es ist halt immer ein ständiges Thema, diese Angstüberwindung.
Aber du hast es gemacht und ich denke mal, es war für dich ja auch ein positives Erlebnis, weil es einfach funktioniert hat, ne?
Ja. Genau. Ich hatte nicht wirklich einen Plan. Ich wusste, gut, also viel davon haben meine Großeltern ja, gar nicht. Es war ja meine Großmutter, meine Urgroßmutter und noch mein
auf jeden Fall ganz um die Ecke rum.
Um die Ecke, sie sind das, genau, weil die Männer, die wurden die wurden sozusagen abgezogen, direkt nach Stalingrad geschickt. Die Frauen und Kinder mussten zurück nach Deutschland, also ich glaube, zurück in die Heimat hieß das Ganze. Und die sind mit dem Schiff über die Donau, dann nach Wien und von Wien hoch nach Preußen, wurden da angesiedelt. Und dann kam am Ende des Krieges kam die Front, ich weiß nicht, wie das heißt, die Ostfront, dann wahrscheinlich Russland. Und dann war das über diese zugefrorene Ostsee, wo die dann mit Sack und Pack da, weil da noch ein kleiner Landzipfel frei war, sind die dann darüber und dann sind links und rechts die Wagen eingebrochen. Also viel davon wurde gar nicht mit dem Pferd gemacht, aber ich bin dann lang geritten und während dieses Ritts ist mir dann diese Idee gekommen, wie ich gerne so einen Sattel machen möchte, Taschen, damit ich einfach noch mehr von solchen Touren machen kann.
Ja, genau, da kommen wir auch zum nächsten Thema. Das heißt, du bist irgendwann, hast den Schwenk in deinem Leben gemacht, Werkzeugbauer, Ingenieur, ich habe es eingangs ja schon gesagt, eigentlich eher eine technische Ausrichtung, du bist wirklich zum Handwerk zurückgegangen, du baust mit deinen Händen und ich habe schon mal nachgeschaut, es sind wunderschöne Sachen. Es sind, unter anderem sind es Trekking-Sättel, das heißt, du hast da, man kann sich so vorstellen, auf dem Pferd sitzend entlang der Ostsee überlegt, wie kann ich einfach einen guten Sattel selber herstellen oder wie ist es gekommen?
Ja, genau. Im Prinzip genau so ist es gekommen. Also ich habe gar nicht so, zuerst habe ich gar nicht über den Sattel nachgedacht, sondern eher über die Taschen. Und dann kommst du relativ schnell halt auf die Kavalleriesättel, weil da wurde das halt genau so genutzt. Und da, also das ist ja eine absolut vergleichbare Anwendung. Die haben halt in so einer Kavallerie ist es halt auch, dass über lange Zeit eine Person einem Pferd zugeordnet wurde und da musste einfach alles super gut funktionieren und passen.
Yeah.
Und genau, das habe ich dann als Vorbild genommen, habe ich die Taschen entworfen und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt so weit bin, dann kann ich auch den Sattel machen. Und dann habe ich mir die alten Kavalleriesättel als Vorbild genommen und darauf aufbauend dann mit dem Wissen, was wir heutzutage haben, ne, über Auflagefläche, Physiologie, Anatomie eines Pferdes, dann den Sattel. Das habe ich habe das Problem ja für mich selber gelöst. Ich hatte nie sozusagen die Idee, daraus eine Firma oder
einen Beruf, ja.
Ja.
Aber du hast deine Berufung gefunden. Also das heißt, dieser Umgang mit dem Leder, ich glaube, das hat auch was ganz Besonderes, allein schon, wenn man es riecht. Es ist ein sehr, sehr tolles Material. Auf eine andere Diskussion kommen wir nachher noch, der Nachhaltigkeit und wie die Produkte auch für Pferde hergestellt werden können. Aber für dich ist jetzt im Moment wirklich, glaube ich, du hast deine Berufung da auch gefunden, diese Sättel zu bauen. Und ging das über Learning by Doing oder gibt es da Vorlagen? Wie kann man sich da einarbeiten?
Ja, das war alles Learning by Doing. Es ist halt, also wieder so, am Anfang weißt du nicht so viel. Du siehst die ganzen Probleme nicht, die auf dich zukommen. Das ist auch immer, es ist gut, sonst würdest du es ja nicht machen. Also deswegen war das ein Learning by Doing Prozess. Und ich war dann, nach der Reise habe ich in der Schweiz gearbeitet, wieder als Ingenieur nochmal, weil ich wusste dann zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so genau. Das war ja nur so eine spinnerte Idee, mehr oder weniger, mit diesem Sattel und so. Und da war ein Gestüt und da habe ich mich dann sozusagen in der Freizeit immer aufgehalten. Und der Besitzer das ist so ein Sammler, der hat ganz viel von diesen alten Kavalleriesatteln da gehabt. Und die habe ich als Vorbild genommen und habe alte Sättel auseinandergebaut, habe mir genau angeguckt, wie die gemacht werden. Und mehrere Sättel später, viel Arbeit, genau, bin ich da angekommen. Ja, und ich habe die halt zwischendurch immer getestet. Ja.
Und Alternativen für Leder, wir haben so ein bisschen gerade auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, was im Moment gerade, glaube ich, uns alle bewegt. Corona-Zeit, jetzt aktuell doch noch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Es sind viele, viele Pferdereitställe, viele Pferdebetriebe betroffen. Und ich glaube, wir werden ganz immens auch mit der Nase auf das Thema Umweltproblematik, Nachhaltigkeit, wie gehen wir in die Zukunft, wirklich reingestupst. Jeder macht sich im Moment Gedanken, weil es fliegt uns wirklich gerade so ein bisschen um die Ohren. Wie hast du dich entschieden? Weil ich weiß, gerade auch im Pferdebereich wird ja zum Teil auch darüber nachgedacht, vegane Alternativen zu suchen, also vom Leder wegzukommen. Du hast dich aber ganz bewusst für den Werkstoff Leder entschieden.
Ja, also ich langfristig finde ich es toll. Also es gibt ja sozusagen, was ist das Ziel? Lebensraum zu erhalten. Das ist halt super wichtig. Und es gibt unterschiedliche Wege dahin. Und manche Wege sind klingen vielleicht toll, sie kosten am Ende aber trotzdem mehr Lebensraum zum Beispiel. Ja, also nur mal so gedacht. Vegane Alternativen. Ich weiß, es gibt mehrere Produkte, die sind gerade in der Entwicklung. Die sind natürlich extrem teuer noch in der Anschaffung, aber wenn es irgendwann ein Produkt gibt, was vergleichbar ist, dann schwenke ich sofort um. Also das, was ich mache, mache ich ja, weil also mit Leder, aber ich arbeite mit pflanzlich gegerbtem Leder, das eine extrem hohe Qualität hat. Das läuft, also viele nennen es auch Bio-Leder, läuft unter diesem Begriff. Mhm. Und der Vorteil von Leder ist, es hält extrem lange.
Wenn man es gut pflegt, ein bisschen, ja.
Wenn man es gut pflegt, absolut, oder wenn es halt eine gute Qualität hat von vornherein, dann hält es extrem lange und da kommen andere Materialien im Moment einfach nicht ran. Und es, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt kaufst, es gibt Lederalternativen, die sind auch relativ verbreitet, aber die sind sind hergestellt auf Rohölbasis. Ja, das ist letztendlich auch nur ein Kunststoff. Ja, und der wird nicht recycelt. Also haben wir auch gemerkt, unsere Sachen werden nicht recycelt. Ja, wir packen das in den gelben Sack und grüner Punkt und so. Aber da wird so wenig von recycelt, weil diese Rohölprodukte sind so billig. Es ist viel billiger, eine Kunststoffverpackung neu herzustellen. Und das ist sozusagen, wenn dieses Produkt am Ende, also sozusagen eine Lederalternative, wenn die neu erst hergestellt werden muss auf Rohölbasis und nicht lange hält und danach nicht recycelt werden kann, haben wir danach ein größeres Problem. Dann ist es vielleicht, das klingt schön, aber letztendlich, und wo liegt das dann rum? Also im besten Fall wird es verbrannt. Ja, wenn es hier in Europa verbrannt wird, da sind relativ hohe Standards, was sozusagen auch die, was sozusagen das Produkt ist, was dann aus dem Schornstein rauskommt, da sind relativ wenig Giftstoffe drin. Aber im schlechtesten Fall landet es halt auf dem Grund des Ozeans irgendwo, ja, oder so landet irgendwo im Meer, weil wir den billigen Plastikschrott irgendwo hinschicken, oder er landet irgendwo in der Grube. So, und da liegt er dann weiß ich nicht, 10.000 Jahre rum, ja, dafür, dass eine Person vielleicht mehrere Jahre darauf geritten ist. Und das ist so, dieses, so eine Art, so ein betrügerischer Ansatz von, sozusagen, von Produkten. Also Produkte, die vermeintlich wenig kosten in der Anschaffung, aber später extrem, also immense Kosten verursachen, was sozusagen den Klimawandel angeht. Und das, also, um das kurz, nochmal kurz zu fassen, das Leder, was ich verwende, ist pflanzlich gegerbtes Leder. Da werden halt viele, also die Haut an sich ist ja schon mehr oder weniger Abfallprodukt aus der Fleischproduktion, weil die gibt es ja. Ne? Also solange Fleisch gegessen wird, wird es Leder geben. Und dann wird für den Gerbungs, für die Aufbereitung des Leders werden oft auch Abfallprodukte aus anderen Industrien, zum Beispiel aus der Holzindustrie oder aus der Fischindustrie verwendet. Und dieses Leder hält extrem lange. So. Und nach dem Gebrauch kannst du es einfach, kannst du es kompostieren danach. Ja, es steht dann sozusagen, es ist kein Giftmüll in dem Sinne. Und das ist, und es lässt sich super gut reparieren. Das ist halt auch ein wichtiger Ansatz, finde ich. Das ist auch wichtig als Hersteller. Also ich sehe mich da selber an der Pflicht, dass ich die Sachen, also ich biete auch einen Service an, die Leute können mir das zuschicken, meine Kunden. Ich repariere und fliege die Produkte, weil ich möchte, dass sie lange halten. Genau.
Ja, das ist einfach die Rechnung einfach ein bisschen größer aufgemacht und umgerechnet. Gerade für deine Trekking-Sättel, wer sind so deine Kunden? Wer kommt zu dir? Weil ich glaube, ja, es ist eine kleine Manufaktur. Da werden sie wahrscheinlich viele denken, oh Gott, das sind wunderschöne Produkte, aber die werde ich mir einfach nicht leisten können. Wer kann es oder wer tut es oder wer sagt auch einfach, dafür gebe ich wirklich auch etwas mehr Geld aus?
Ja, also ich hatte irgendwann hatte ich die Idee, wie toll wäre es, ja, also wenn jemand wie Jeff Bezos oder Elon Musk, wenn die mal wirklich Natur erleben würden, also wirklich ein absolutes Gefühl von Wildnis in so einem Sattel sitzen und wirklich mal tief in die Natur reinkommen. So das, da habe ich gedacht, dann könnte man doch von oben mal so einen Gedankenwechsel erzeugen, weil das wäre doch mal nachhaltig. So, das habe ich gedacht, aber dann über die Zeit es sind die Leute, die das kaufen, sind viele, weiß nicht, also ich würde sagen, so jemand wie du, Freizeitreiten und möchte einfach Zeit in der Natur verbringen, macht vielleicht gar nicht so große Touren, aber einfach mal regelmäßig so mal eine Woche oder so oder mal ein Wochenende und was mir wichtig ist, ist, dass es den Leuten extrem einfach gemacht wird. Ja, also deswegen habe ich auch dieses Klicksystem entwickelt mit den Taschen, dass sozusagen diese Taschen an jeden beliebigen Wanderreitsattel noch anpassen kannst. Also ich mache zwar einen Sattel, aber ich mache ganz viele Taschen für alle möglichen Wanderreitsättel, die man dann da über mithilfe von so Brücken adaptieren kann.
Du hast dieses System entliehen, ne? Von einer anderen Sportart.
Ja, also genau, es gibt so Klickschnallen dafür, die kommen aus dem Gleitschirmbereich, Gleitschirmflug, und die müssen natürlich extreme Lasten aushalten und die sind halt auch, da ist auch kein Kunststoff drin, das ist einfach Metall und Metall verrottet halt auch mit der Zeit, das ist auch kein Gift, ja, für die Umwelt. Und deswegen, aber, und die halten halt einfach auch extrem lange. Das kennst du ja auch, wenn du eine Tasche kaufst, was geht als erstes kaputt? Irgendeine Klickschnalle oder der Reißverschluss. Und dann kannst du diesen Rucksack im Prinzip nicht mehr verwenden, weil das so teuer ist, die auszutauschen. Dann kaufst du die lieber neuen. So, deswegen, einfach also diese Teile, die viel benutzt werden, die müssen aber extrem hochwertig sein. Das ist mir wichtig. Ja, und das ist, ich möchte einfach jeden dazu, jeden dazu ermöglichen, oder wie sagt man,
animieren, ermuntern, ja.
Animieren, ermuntern, genau, einfach loszureiten. Und du brauchst gar nicht viel Equipment. Und ich habe auch unterschiedlich sozusagen preisig gestaffelte Taschen zum Beispiel, mit denen du das machen kannst. Ja, genau.
Kommen Frauen auch mit, ich überlege gerade, mit dem Umfang einer kleinen Packtasche auf so einem Sattel klar?
Was
man so alles braucht?
Ach so, ja, absolut. Ja,
absolut, klar. Okay.
Doch, absolut. Da gibt es keinen Unterschied. Also wirklich nicht. Ich glaube, sobald du diesen Modus einschaltest, der Mann nimmt dann halt irgendwas anderes mit, ja, ja, ich will jetzt nicht irgendwie in,
ja. Also, nee, klar, aber, denken
oder so,
ja.
Aber ich glaube, das gibt sich gar nichts. Nee.
Ja, ich glaube einfach für jeden Beschränkung auf das Wesentliche, und wenn man einfach so eine Tour auch plant, dann weiß man das einfach. Man ist unterwegs und man braucht wirklich Sachen, die funktional sind, die im richtigen Moment auch da sind, und ansonsten den Rest kann man eigentlich sehr, sehr viel weglassen.
Absolut. Ja, du brauchst eigentlich immer weniger, deutlich weniger, als du denkst. Vor allem auch Essen. Weil ich meine, du musst, wenn du mit einem bepackten Pferd irgendwo ins Dorf reitest, dann kommen sie alle raus und sagen, komm zu uns oder hier, du kannst dahin und so, komm zum Essen. Ja,
das kann man dann schon mal den Campingkocher, dem kann man sich dann schenken, okay.
Ja, das ist genau die Flasche, die wird gar nicht erst gebraucht.
Ja. Daniel, du bist vor kurzem Vater geworden. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Ich denke mal, das ist eine ziemliche Umstellung von der großen, weiten Welt. Ja, so ein bisschen doch zurück nach Leipzig in dein kleines Atelier, wo du arbeitest. Hast du noch mal Touren vor? Schwebt dir da noch was im Kopf? Hast du da noch eine Idee? Oder ist es jetzt eher für dich, wo du sagst, okay, das war ein Teil meines Lebens, der ist vorbei und das war gut so, aber der bleibt jetzt einfach so.
Das ist interessant. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil diese Touren sind ja eher entstanden aus einer Unzufriedenheit, ja, also aus einer Situation, aus der ich raus wollte und einen Sinn gesucht habe. Und das, was ich jetzt mache, ich bin so dankbar dafür, dass ich das gefunden habe. Es war einfach ein großer Umweg, einmal um die Welt, mehr oder weniger. Aber das, was ich jetzt gefunden habe, ist einfach, das macht mich so glücklich, und natürlich träume ich davon, irgendwann mit meinem Sohn irgendwo durch die Wälder zu reiten. Und aber ich weiß, das ist machbar. So, ich fühle mich in keinster Weise gerade beschränkt. Im Gegenteil, also die Selbstständigkeit ermöglicht mir ja auch. Ja. Ermöglicht es mir ja auch. Ja. Ich verschlucke mal die Frage. dass ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite.
Ja.
Ich kann halt morgens mit ihm noch rumspielen und solche Sachen. Mhm. Das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk, ja.
Ja.
Und auch eine Belohnung sozusagen für diesen Schritt in die Unsicherheit.
Ja.
Der Selbstständigkeit.
Ja. Ja, und vielleicht kommst du irgendwann mal dazu und wirst auch nochmal einen kleinen Kinderreitsattel nochmal entwickeln. Das ist wäre doch nochmal eine Idee. Daniel, sag uns doch einfach mal, ich habe natürlich schon nachgeschaut, wenn man Lust hat, auf welcher Homepage findet man dich und deine Sachen?
Auf www.inland-settlery.com.
Sehr, sehr schöne Sachen. Ich habe schon mal drauf geguckt. Sind wirklich toll, toll gemacht, schön verarbeitet und machen wirklich Lust, sich einfach reinzusetzen und loszuziehen. Ne? Ja, dann sage ich mal da vielen Dank, Daniel Süschvor. Ich weiß jetzt auch, wie der Name ausgesprochen wird.
Danke.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer aktuellen Cavallo-Ausgabe. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.